Wir kommen heute an das Ende des Matthäus-Evangeliums. Matthäus hat uns Jesus als den Messias, als den Erlöser, den König präsentiert, hat uns gezeigt, wie Jesus all diese Prophetien, diese Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllt hat über den Messias. Matthäus hat uns gezeigt, wie Jesus seine Vollmacht als Messias bestätigt hat. Die Werke, die er getan hat, durch die Worte, die er gesprochen hat, haben wir wirklich seine Vollmacht gesehen. Aber mehr als das alles beweist uns eine Sache, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein. Jesus hat uns selbst gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Ein Zeichen, er hat gesagt, das Zeichen Jonas des Propheten. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus hat gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und Johannes gibt uns dieses Kommentar dazu, dass er von dem Tempel seines Leibes gesprochen hat. Ein Zeichen gebe ich euch, hat Jesus gesagt, dass ich wirklich der bin, der ich behaupte zu sein. Ich werde was tun, was noch nie irgendjemand getan hat. Ich werde was tun, was unmöglich ist für Menschen. Ich werde auferstehen von den Toten nach 3 Tagen. Das ist der ultimative Beweis meiner Vollmacht. Und dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, dass ich wirklich der Messias bin, der König Israels, der Retter aller Menschen. Der Sohn Gottes, die zweite Person des dreieinigen Gottes. 5-mal hatte Jesus es vorausgesagt seinen Jüngern, dass er sterben würde und dass er auferstehen würde. Das erste Mal in Caesarea Philippi, nachdem der Petrus dieses wunderbare Bekenntnis gemacht hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da heißt es in Matthäus 16, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am 3. Tag auferweckt werden müsse. Und Jesus hat begonnen, seine Jünger darauf vorzubereiten, auf seine Mission. Dann im Kapitel 17 haben wir gesehen, nachdem Jesus vor den Augen der 3 Jünger, die er mitgenommen hat, auf dem Berg der Verklärung verherrlicht wurde. Heißt es dann weiter, und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen Jesus und sprach, sagt niemand die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Matthäus 17, 22. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und am 3. Tag wird er auferweckt werden. Matthäus 20. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am 3. Tag wird er auferweckt werden. Und dann gerade ein paar Tage zuvor, nach dem letzten Abendmahl, als sie da auf dem Weg sind, hinaus in den Garten Gethsemane, wo Jesus dann verhaftet wurde, sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Immer wieder hat Jesus es wiederholt, dass er leiden wird, sterben wird, aber auch, dass er auferstehen wird. Aber irgendwie haben es die Jünger vergessen. Es ist eigentlich unglaublich, dass sie sich nicht daran erinnert haben. Johannes sagt uns, als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Nachdem Jesus auferstanden war, aber irgendwie davor hatten sie es vergessen. Jünger hätten eigentlich voll Glauben und voll Erwartung dort vor dem Grab sitzen sollen und warten sollen. Aber sie haben seine Worte vergessen. Oder vielleicht waren sie ungläubig. Vielleicht haben sie gesagt, oh Mann, das ist zu abgefahren, was Jesus so sagt. Das ist noch nie passiert. Vielleicht waren sie deswegen nicht dort. Sie saßen zusammen in diesem Saal und waren traurig und enttäuscht und hoffnungslos, deprimiert, schockiert über diese Ereignisse, die geschehen waren in den letzten Tagen. Ich finde es interessant, dass die Feinde von Jesus ein besseres Gedächtnis hatten als die Jünger. Vers 62, beginnen wir da zu lesen. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwas an die Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Das Grab Jesu war ein Felsengrab. Wahrscheinlich auf der einen Seite ein kleiner Hügel und so ein Führungsgraben. So haben sie es normalerweise gemacht, so ein Führungsgraben für den Stein hinuntergegraben. Und dann wurde der große Stein von oben von den Hügel hinuntergerollt, hat den Eingang verschlossen. Dieser Stein hat so 1,5 bis 2 Tonnen gewogen, ein Riesending. Dann haben sie dieses Grab versiegelt. Das heißt, sie haben so ein Seil über den Felsen, über den Eingang, den verschlossenen, gespannt und dann mit Wachs befestigt auf beiden Seiten. Und da wurde dann das römische Siegel reingedrückt. Das hat bedeutet, wer irgendwie versucht, da einzubrechen, der kriegt es mit Rom zu tun. Mit aller Autorität, die da dahinter steht. Und sie haben die Wache aufgestellt. Wahrscheinlich waren es 16 Soldaten. Das war so normalerweise die Größenordnung von so einer Wachgruppe. Waren schwer bewaffnet und die haben sich alle 4 Stunden abgewechselt. Also jeweils 4 Soldaten waren dort vor dem Eingang des Grabes. Und die anderen 12, in der Nacht zumindest, die sind im Halbkreis drumherum gelegen und haben gepennt. Also wenn wer einbrechen wollte, dann musste er erstmal über die Penner drüber klettern und dann die 4 Soldaten, die gewacht haben, überwältigen. Und diese Soldaten, diese römischen Soldaten, das waren wirklich harte Kerle. Die waren drauf gedrillt, bis zum Tod zu kämpfen und das zu verteidigen. Die waren mit ihrem eigenen Leben dafür verantwortlich. Interessant, dass die Juden und die Römer hier mitgeholfen haben, die Tatsache der Auferstehung zu beweisen. Sie haben sichergestellt, dass niemand den Leib Jesu stehlen konnte. Haben das Grab versiegelt, haben das Grab bewacht. Jetzt kommen wir zum Kapitel 28. Als aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. War Sonntagmorgen. Wir wissen aus den anderen Evangelien, die Frauen, die hatten Salben mit, um den Leichnam Jesu nochmals zu salben, einzubalsamieren. Wir wissen auch, dass es mehrere Frauen waren, als nur die 2, aber ich nehme an, Matthäus hat die beiden herausgegriffen, weil die beiden auch Zeugen waren von dem Begräbnis von Jesus. Die haben beobachtet, wie sie ihn in das Grab gelegt haben und wie sie dann diesen Stein vor das Grab gerollt haben. Matthäus greift hier auch nur einige Fakten über die Auferstehung und die nachfolgenden Erscheinungen von Jesus heraus. Es ist nicht vollständig, der Bericht hier. Matthäus nimmt nur das, was nötig ist, um Jesus als den auferstandenen König zu repräsentieren. Aus Johannes wissen wir zum Beispiel, dass die Maria Magdalena eine eigene Begegnung mit Jesus hatte. Vers 2. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Kleid war weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Dieses Erdbeben und die Erscheinung des Engels, das hat die Wachen ganz schön erschüttert, ganz schön aufgerüttelt. Gezittert vor Angst, sind in Ohnmacht gefallen. Oder vielleicht haben sie sich nicht getraut, sich zu bewegen. Und wie gesagt, das war nicht der Strickclub, der da versammelt war. Das waren kampferprobte, harte, gefürchtete römische Soldaten. Und die waren alle platt vor diesem einen Engel, der auf dem Stein gesessen ist. Das ist ja mal ein cooles Video anzusehen im Himmel. Ich frage mich, ob der da gesessen ist und die Beine hat baumeln lassen, so wie ein Schulkind am Tisch sitzt manchmal. Aber es gibt uns eine Vorstellung von dem, was Jesus zur Verfügung stand, als er gefangen genommen wurde. Als Jesus gesagt hatte, er könnte mehr als 12 Legionen, das sind 72.000, von solchen Engeln zur Hilfe rufen. Jesus ist aus freiem Willen ans Kreuz gegangen. Keine Streitmacht der Welt hätte ihn dazu zwingen können. Er war ganz sicher, ich meine, er hatte alle Macht selbst und war ganz sicher in der Überzahl mit diesen Engeln. Das wird mal spannend. Himmel wird eine interessante Zeit, die ganzen Wesen hier zu treffen. Warum hat der Engel den Stein weggewälzt? So dass Jesus raus konnte aus dem Grab? Nein, ich glaube nicht. Jesus war schon auferstanden. Jesus brauchte nicht den Stein auf die Seite, damit er raus kann. Wir wissen, Jesus ist nachher durch Wände gegangen. Jesus musste sich auch nicht von den Leichentüchern befreien. Johannes berichtet uns, dass diese Leichentücher noch in der Form seines Körpers in dem Grab lag, einfach ohne Inhalt. Das Kopftuch, das war zusammengefaltet. Hat es nicht eilig gehabt. Jesus ist nicht einfach wieder lebendig geworden, so wie der Lazarus zum Beispiel, den er aus den Toten auferweckt hat. Und der einfach wieder lebendig wurde und dann irgendwann wieder gestorben ist. Nein, Jesus ist auferstanden zu einem neuen, zu einem verherrlichten Leben. Sein irdischer Leib ist verwandelt worden zu einem Auferstehungsleib. So wie es auch mit uns passieren wird. Und das ist ein anderer Leib, nicht ein irdischer Leib, sondern ganz anders, ganz neu, nicht so begrenzt. Jesus konnte durch Wände durchgehen, einfach, hallo Jungs, hier bin ich, Friede sei mit euch. Plötzlich war er da. Jesus konnte sichtbar werden, unsichtbar werden für unsere menschlichen Augen. Trotzdem haben die Jünger ihn erkannt. Es wird interessant werden. Wird interessant werden, wenn wir verwandelt werden. Wir werden einander erkennen und wir werden fähig sein, Dinge zu tun, von denen wir nicht mal träumen können. Vielleicht so gemeinsam durchs Universum surfen oder ich weiß nicht, was wir tun werden. Wird spannend. Himmel wird spannend. Jesus war schon auferstanden. Der Engel hat den Stein nicht weggemacht, dass Jesus raus konnte, sondern dass die Frauen rein konnten. Die hatten noch keine Auferstehungsleiber. Die wären mit dem Kopf gegen den Felsen da gelaufen. Stein musste weg, dass die Frauen und wer immer es sehen wollte, dass sie in das Grab rein konnten, dass sie diese Auferstehung und das Fehlen von Jesus bezeugen konnten. In Markus 16, da lesen wir, dass die Frauen zueinander sprachen, wer wird den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Stein war groß, hat so 2 Tonnen gewogen. Normalerweise hat so um die 20 Männer gebraucht, um diesen Stein wieder wegzuziehen. Dann mussten sie wieder bergauf, diesen Hügel. War ein Riesending. Aber weil der Herr ein Gentleman ist, sendet er hier einen Engel, um das für die Frauen zu tun. Macht ihnen die Tür auf. Geburt von Jesus wurde durch einen Engel verkündigt. Und hier wird auch die Auferstehung jetzt von einem Engel verkündigt. Vers 5. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er sagt, fürchtet euch nicht. Feinde Gottes, sie hatten allen Grund, sich zu fürchten. Aber ihnen die und uns, die wir Jesus nachfolgen, wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Gott ist für uns. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel. Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Es war eine sanfte Zurechtweisung hier. Hat es euch gesagt, wie er es gesagt hat. Gott hält immer Wort. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Kommt her und seht. Und dann geht hin und sagt es weiter. Das ist auch, was der Herr uns sagt. Er sagt, kommt her, seht, kostet, wie gut der Herr ist, was ich getan habe. Und dann ladet uns zuerst ein, ihn persönlich zu erfahren, und dann sagt uns, geh hin, sag's anderen weiter. Komm her an sie und dann geh hin und sag's weiter. So einfach Zeugnis zu geben. Lass dich auf den Herrn ein, lebe mit ihm und dann erzähl einfach von deinen Erfahrungen mit ihm. Das ist alles. Warum wurde den Frauen zuerst die Nachricht von der Auferstehung verkündigt? Warum nicht gleich den Aposteln? Es gibt verschiedene Theorien. Manche sagen, weil die Frauen die Letzten beim Kreuz waren. Oder weil die Frauen Zeugen der Grablegung waren. Oder einfach wegen ihrer Treue. Andere Theorie ist, die Erklärung ist ganz einfach. Gott wollte, dass sich die Nachricht so schnell wie möglich verbreitet. Lest weiter, Vers 8. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Christa kommt oft mal zu mir ins Büro und sagt, willst du wissen, was gerade passiert ist? Oder wer gerade da war? Und ich sage dann normalerweise im Spaß, nein. Und das ist witzig, weil das ist was sie nicht ertragen kann. Das ist eine Folter. Das ist sie am Zerplatzen. Ist eigentlich egal, welche Antwort ich gebe, das muss raus. Wir haben so unser Spielchen. Sie sagt dann normalerweise, ich erzähle es ja trotzdem. Ich mache natürlich nur Spaß. Aber im Ernst, warum haben die Frauen es zuerst gehört? Und sie haben es nicht nur gehört, waren nicht nur die Ersten, die von der Auferstehung gehört haben, sie waren auch die Ersten, die Jesus begegnet sind. Wenn wir im Vers 9 weiterlesen, als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Warum die Frauen und nicht die Apostel? Ich glaube, die einfache Antwort ist, die Frauen waren da, die Apostel nicht. Die Frauen haben gesagt, lass uns hingehen, um Jesus zu salben. Lass uns gemeinsam hingehen. Die Apostel saßen daheim und die haben was versäumt. Eine wunderbare Erfahrung und eine Begegnung mit Jesus. Wir sehen ja, die Frauen waren voll Freude. Die Apostel waren deprimiert. Und so viele Christen, die sitzen deprimiert daheim und sie jammern, dass der Herr ihnen nicht begegnet. Dass sie den Herrn nicht so erfahren wie früher oder er sie nicht mehr so gebraucht, dass irgendwie so die Luft draußen ist in ihrer, aus ihrer christlichen Erfahrung. Das Problem bei so vielen ist, sie sind nicht da. Sie sind nicht da. Ich muss nicht jede Woche in die Gemeinde gehen, ich brauche das nicht. Das ist was okay für die jungen Christen, aber ich brauche es nicht. Und ich habe eigentlich keine Zeit und es ist so mühsam. So ab und zu in die Gemeinde zu gehen ist okay. Ja, die anderen gehen raus, evangelisieren, aber ich habe nicht so wirklich einen Bock dazu. Und ja, ich weiß, ich sollte eigentlich einen Dienst übernehmen an anderen, aber ich bin eigentlich zu bequem. Ich kann mich nicht wirklich aufraffen. Und ja, ich sollte eigentlich mehr beten, aber das ist ein geistlicher Kampf und es ist anstrengend und es ist ein Film im Fernsehen. Und verpassen Gottes Segen, verpassen die ganze Action. Fühlen sich leer und müde, motivationslos, deprimiert, nutzlos, sauer. Andere hingegen, die suchen Gemeinschaft mit den Geschwistern. Gehen in die Gemeinde, preisen den Herrn, nähern sich an seinem Wort, dienen einander. Sag, hey, lass, treffen uns zum Gebet. Lass uns anderen von Jesus erzählen. Sind aktiv, investieren in das Reich Gottes. Und sie erfahren, wie Gott ihnen begegnet und wie er sie gebraucht und wie er zu ihnen spricht. Und die sind erfrischt und voller Freude. Warum? Einfach, weil sie da sind. Der Herr ermahnt uns im Hebräerbrief im Kapitel 10. Er mahnt uns, dass wir unser Zusammenkommen mit den Geschwistern in der Gemeinde nicht versäumen. Dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Wenn der Herr weiß, was wir brauchen für ein ausgeglichenes, erfülltes Leben. Und er sagt, hey, diese Gemeinschaft mit anderen Geschwistern ist so wichtig. Und das ist nicht, okay, einmal hier, einmal da, irgendwie so rumsurfen, die Christen gibt es auch. Es geht um Hingabe an eine konkrete Gemeinschaft und Dienst in dieser Gemeinschaft aneinander. Das ist wesentlich dazu für uns Christen. Ich weiß, die meisten von euch müssen das nicht hören, weil ihr seid eh da. Aber manche müssen es hören. Ich bin besorgt über die, die wir nur ab und zu sehen oder immer weniger. Das ist nicht gesund für euer geistliches Leben. Er sagt, lass uns das Zusammenkommen mit den Geschwistern nicht versäumen, nicht vernachlässigen, sondern im Gegenteil, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen, ermutigen zu Liebe und zu guten Werken. Das sind die Christen, die frisch sind, die erfrischt werden. Weil da treffen wir den Herrn. Einfach weil wir da sind. Wir aktiv sind für ihn. Lies mal weiter in Vers 8. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen es, seinen Jüngern zu verkündigen. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Sie sehen den auferstandenen Herrn und ihre natürliche Reaktion, der Wunsch ihres Herzens ist, sie fallen nieder und sie beten ihn an. Wir werden später sehen, die Apostel, die haben die gleiche Reaktion. Und so soll auch unsere Reaktion sein. Jesus lebt heute, so wie er damals gelebt hat. Und er ist hier mitten unter uns. Und er ist würdig, dass wir ihn anbeten und dass wir uns beugen unter seine Herrschaft. Dass wir so ein Leben der Anbetung leben. Vers 10, da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wieder, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Vers 11, während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Die sind nicht zu ihrem Vorgesetzten gegangen oder zu Pilatus, um denen das leere Grab zu erklären. Wir hatten eine sehr ernste Strafe zu erwarten. Soldaten, die ihren Posten verlassen haben, die wurden normalerweise nackt ausgezogen und zu Tode geprügelt bei den Römern. Das war eine ernste Sache. Also diese römischen Soldaten gehen nicht zu ihren Vorgesetzten, sondern sie gehen zu wem anderen, von dem sie erwarten, dass auch die daran interessiert sind, das Ereignis zu vertuschen, nämlich den Hohenpriestern. Vers 12, und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorgen seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Ja, sogar noch bis heute sagen Leute das. Ah, der Jünger haben den Leib Jesu gestohlen. Ich finde es interessant, dass diese jüdischen Leiter nicht angezweifelt haben, dass die Soldaten hier die Wahrheit erzählen. Wo sie erzählen von dem Engel, der da gesessen ist und von dem Erdbeben und dem leeren Grab. Die konnten die Tatsache der Auferstehung nicht leugnen. Beim Faktum, Jesus war tot. Soldaten haben das überprüft und mit dem Speer in die Seite, in sein Herz gestoßen. Und dann wurde er in das Grab gelegt, das die Soldaten bewacht haben und die Soldaten versiegelt haben. Das war ein Faktum. Und dann kam dieses Erdbeben und der Engel, der den Stein weggerollt hat, und weiteres Faktum, der Leib Jesu war nicht mehr da. Das ist eine Tatsache. Und später kommt noch die Tatsache dazu, all diese Berichte von über 500 Menschen, die bezeugen, dass Jesus, der auferstandene Jesus, ihnen begegnet ist. Das waren Fakten, das konnten die nicht leugnen. Soldaten hätten auch gar kein Interesse gehabt, diese Geschichte zu erfinden. Ja, der Leib ist weg und Engel und Erdbeben haben sich eigentlich selbst angeklagt dadurch. Hey, der, den ihr bewachen solltet, der ist weg. Das könnte dir dann Kopf und Kragen kosten. Diese Soldaten, die hätten das Grab bis aufs Letzte verteidigt. Und die römischen Soldaten, das waren Kriegsmaschinen. Die waren schwer bewaffnet, die haben jeden Tag trainiert, waren gefürchtet. Denen hätten die Jünger nie standhalten können, so 12 Fischer oder 11 eigentlich nur. Auch die jüdischen Leiter, die hatten kein Interesse dran, Jesus zu stehlen oder seinen Leib verschwinden zu lassen. Das war genau das, was sie verhindern wollten, dass es passiert. Und auch die Jünger, die hatten kein Interesse dran. Erstens haben sie nicht wirklich an die Auferstehung geglaubt, zu dem Zeitpunkt zumindest, die waren verängstigt, haben sich versteckt. Und zweitens, wenn sie Jesus verstecken hätten wollen, dann hätten sie ihn nicht begraben, dann hätten sie ihn gleich gestohlen. Ich meine, es wäre ziemlich blöd gewesen, Jesus in diese Tücher einzuwickeln und zu salben, und das war ganz schön schwer, das waren so 45 Kilo ungefähr, diese Salben, und wie so eine Mumie, was da rumgewickelt war. Und die hätten das Grab nicht mit einem 2-Tonnen-Stein versperrt, wenn sie ihn 2 Tage später stehlen wollten. Das macht keinen Sinn, das wäre ziemlich blöd gewesen. Dann hätten sie ihn gleich abgezweigt und versteckt. Also das waren Fakten. Und das konnten die hohen Priester nicht leugnen. Deswegen haben sie einfach eine Lüge erfunden. Und die ist eigentlich auch ziemlich doof. Voller Widersprüche. Würde als Zeugenaussage vor keinem Gericht standhalten. Ich meine, lest das nochmal hier im Vers 13. Spricht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Was ist das Problem dabei? Es fällt uns gleich auf, dass da was dann stimmt. Na, erstens, wenn sie geschlafen haben, woher wissen sie dann, dass die Jünger den Leib gestohlen haben? Na, entweder sie haben geschlafen oder sie wissen, was passiert ist. Geht nicht beides. Und zweitens, falls die Jünger den Leib gestohlen hätten, wie hätten sie das tun sollen, ohne die Wache aufzuwecken? Wenn so ganz über die Wachen drüber klettern, die schlafen, und dann den Stein wegrollen, für den 20 Männer notwendig sind, und den Leib auswickeln, dann nachher die Tücher wieder so hinlegen, als wäre nichts passiert, und schön falten. Und das alles ohne die Wachen aufzuwecken. Das ist nicht glaubwürdig. Und dann allein die Tatsache von den 11 Aposteln, waren 10 Märtyrer für diese Predigt über die Auferstehung. Haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, waren bereit dafür zu sterben. Und Johannes, der eine, der natürlichen Tod gestorben ist, den haben sie gefoltert. Auch bei dem haben sie es versucht. Und niemand ist bereit, für eine Lüge zu sterben. Nicht, wenn er weiß, dass es eine Lüge ist. Es gibt genug Menschen, die für Lügen gestorben sind. Aber die waren immer überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Na, diese Attentäter, die Selbstmordattentäter, die glauben wirklich, dass sie in den Himmel kommen, weil sie das tun. Problem ist, es ist nicht die Wahrheit, es ist eine Lüge, die wachen in der Hölle auf. Das sind arme, getäuschte Menschen eigentlich. Also ja, Menschen sterben für Lügen, aber niemand ist bereit, für eine Lüge zu sterben, die er selbst erfunden hat. Ich meine, von der du weißt, dass es nicht wahr ist. Du wirst dich nicht foltern und umbringen lassen. Auch interessant, dass die hohen Priester und die Römer nie nach dem Leib Jesu suchen haben lassen. Auch interessant, ne? Wenn sie den Leib hätten präsentieren könnten, dann wäre das Christentum gestorben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann man unseren ganzen Glauben vergessen. Aber sie haben nicht mal gesucht nach dem Leib. Hohenpriester sind nicht mal selbst zum Grab hingegangen, um sich selbst zu überzeugen. Sie haben einfach geglaubt. Dem, was die Wachen da erzählt haben. Hätten auch keinen Grund gehabt, die Geschichte zu erfinden. Waren ihre eigenen Zeugen. Sie haben die Wache hingestellt. Auferstehung ist das am besten belegteste geschichtliche Ereignis. Dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Spurgeon hat mal so etwas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, wer die Auferstehung anzweifelt, dann müsste auch die Existenz von Julius Caesar oder Napoleon anzweifeln. Denn die Auferstehung Jesu ist die historische Tatsache, die von mehr Zeugen bestätigt wird als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Also wenn du die Auferstehung anzweifeln willst, dann vergiss aber auch die ganze Geschichte. Und sag einfach, ich weiß nichts. Ich glaube, ein Mensch, der intellektuell ehrlich ist, der muss an die Auferstehung Jesu glauben. Warum ist die Auferstehung so wichtig für uns? Vielleicht ein paar Punkte. Erstens beweist, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich wirklich der Messias bin. Der Sohn Gottes, der Retter. Ein Zeichen. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann war er einfach ein Lügner. Aber Auferstehung beweist, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Auferstehung beweist, dass Jesus Gott ist. Zweitens. Und dass er Autorität hat über Leben und Tod. In Johannes 10, Vers 17 und 18 hat Jesus gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Vollmacht über Leben und Tod. Drittens, Auferstehung beweist uns auch, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weil Gott hat es in der Bibel vorhergesagt. Schon im Alten Testament. Viertens, beweist uns auch, dass es ein Gericht geben wird und dass Jesus der Richter sein wird. Apostelgeschichte 17, Verse 30 und 31. Dass es nach neben nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Predigt gerade. Gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Beweis, dass Jesus richten wird eines Tages. Auferstehung beweist uns auch, dass es Vergebung der Sünden gibt in Jesus. 1. Korinther 15, Verse 13 bis 17, ich lese euch die vor. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er auch nicht das reine, sündenlose Opferlamm. Lamm Gottes, dann ist sein Opfer auch nicht angenommen. An dem Versöhnungstag Israels hat der hohe Priester sein prunkvolles Gewand abgelegt und hat einfaches Leinenkleid angezogen, so wie Jesus in Leinentücher gewickelt war. Und dann ist er mit diesem Blut des Opfertieres in den Tempel hineingegangen, in das Allerheiligste, und hat es auf die Bundeslade, auf den Sühnedeckel gesprengt, Sühnung zu erwirken für das Volk. Alles ein Bild auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Aber wenn das Opfer nicht angenommen wurde, oder wenn er Sünde an sich hatte, der hohe Priester, wenn die Sünde nicht vergeben war, dann ist er gestorben, dort vom Allerheiligsten. Deswegen haben die Juden später ein Seil an sein Bein gebunden, wenn er stirbt, dass sie ihn rausziehen können. Weil niemand anderer durfte da rein. Aber wenn das Opfer angenommen wurde, dann ist der Hohepriester hinausgekommen und hat der wartenden Volksmenge draußen verkündigt, es ist vergeben. Und die sind in Jubel ausgebrochen und haben sich gefreut über ihre Vergebung. Die Bibel sagt uns, Jesus ist unser Opferlamm. Opferlamm ohne Makel, ohne Fehler, sündenlos. Und er hat sich stellvertretend für uns aufgeopfert. Jesus ist auch unser Hohepriester, der ein für alle Mal das Opfer dargebracht hat, und zwar freiwillig sich selbst. Also das Opfer ist dargebracht, der Preis ist bezahlt, wurde in das Grab hineingelegt. Die Frage ist, ist das Opfer angenommen? Wird der Hohepriester wieder rauskommen? Wird er Vergebung verkündigen? Wird er auferstehen? Antwort ist ja. Er ist auferstanden. Das Opfer ist angenommen. Wir sind erlöst. Also Auferstehung bestätigt uns, dass wir Vergebung haben können in Jesus, wenn wir es nur annehmen wollen, was er für uns getan hat. Fünftens, weil Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. 1. Korinther 15, Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Thessalonicher 4. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also Jesu Auferstehung ist unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben. Gemeinschaft mit ihm in seiner Herrlichkeit. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Hebräer 2 spricht davon, dass Jesus uns von der Todesfurcht befreit hat. Wir müssen uns immer fürchten vor dem Tod. Tod bedeutet für uns Christen, die wir auf Jesus vertrauen, Übergang in die Herrlichkeit, in den Himmel. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch Kraft und Hoffnung für unser Leben hier. Jesus ist auferstanden und er ist hier mit uns. Und er ist hier in uns, wenn wir ihn angenommen haben. Galaterbrief im Kapitel 2, im Vers 20, sagt der Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus lebt. Und wir können in Gemeinschaft mit dem Auferstandenen Jesus leben. Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und spricht: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dem dreieinigen Gott. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis wir in die Ewigkeit eingehen, wenn Jesus wiederkommt. Ich bin mit euch. Auch das beweist uns die Auferstehung, dass Jesus lebt. Dass er mit uns ist. Seid ihr euch bewusst, dass er mit uns ist? Dass er mit euch ist. Seid ihr euch bewusst, wer mit euch ist? Der allmächtige Gott. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir können mit Paulus sagen im Römerbrief, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Wenn wir einen Freund haben, der so stark ist und so mächtig ist, was soll uns dann passieren? Wissen wir es aus der Schulzeit? Es ist vorteilhaft, wenn du die starken Freunde hast. Dann kannst du sie zur Hilfe rufen mit den ganzen Schlägereien. Wir haben einen allmächtigen Freund. Die stärkste Person, die überhaupt existiert, die nennt uns seine Freunde. Und er ist für uns und er ist mit uns. Und er sagt uns, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Wörtlich heißt es hier, hingehend, macht alle Nationen zu Jüngern. Es ist nicht so sehr ein Wort an die Missionare, die geht hin, weit weg, und ihr macht sie zu Jüngern. Alle anderen sind die Cheerleader oder die Beobachter, was ihr tut. Nee, es ist ein Wort an alle für uns. Wir sind alle, das ist unser Lebensstil, hingehend. Das ist, was wir tun. Hingehend. Macht sie zu Jüngern, lehrt sie. Wo immer wir hingehen. In die Schule, in die Arbeit, einkaufen, wenn wir ausgehen mit Freunden. Erzählt das Evangelium weiter. Gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das, was er uns in seinem Wort lehrt. Und dann daheim, mach weiter. Erzähl es deinen Kindern, deinem Ehepartner. Hingehend macht alle Nationen zu Jüngern, indem er diese tauft. Und Vers 20, und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Es ist mehr als nur Menschen zur Bekehrung aufzurufen. Jesus will, dass wir sie zu Jüngern machen. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Was ist ein Jünger? Jünger ist ein Lehrling. Das ist, was das Wort bedeutet. Ein Jünger ist ein Lehrling. Nicht ein Kirchengeher oder ein Namenschrist oder irgendein Theoretiker, Theologe. Ein Jünger ist ein Lehrling. Einer, der fasziniert ist von seinem Meister. Einer, der sich mit ihm identifiziert, der von ihm lernt, der ihn als Vorbild sieht und der mit ihm lebt. Jünger haben damals mit ihrem Rabbi, mit ihrem Lehrer gelebt. Das ist, was ein Jünger ist. Ein Mensch, der in Gemeinschaft das mit ihm auslebt, was er von seinem Meister gelernt hat. Das will Gott, dass wir es sind und dass wir andere Menschen da hineinführen. Nachfolger, Lehrlinge Jesu zu sein. Sie von ihm lehren lassen und das auch ausleben, das auch umsetzen, was sie lernen. Und dann Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist mit uns, seinen Jüngern. Das ist eine Tatsache, er ist mit uns. Ob wir es spüren oder nicht, ob es uns bewusst ist oder nicht, sogar ob wir dran glauben oder nicht. Jesus ist da, er ist einfach da. Unsere Freuden und Leiden, durch Höhen und Tiefen, durch Festzeiten und schwierige Zeiten, er ist da. Unser Erlöser, unser Vorbild, unser Held, unser Geliebter, unser König und Herr, er ist da. Und er ist der Sieger. Er hat den Tod und die Sünde und den Teufel besiegt. Er hat uns erlöst, er hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt und wie gut er es mit uns meint am Kreuz. Er hat seine Herrschaft angetreten als der allmächtige Gott, der tritt für uns ein. Und er ist bei uns und mit uns und in uns und für uns. Jede Sekunde unseres Lebens, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und er führt uns an seiner Hand als seine Lehrlinge auf diesem Weg nach Hause, in seine Herrlichkeit. Lass uns ihm vertrauen und an ihm festhalten und ihn, Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, als unseren König krönen in unserem persönlichen Leben. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diese Zeit in dem Matthäus-Evangelium, wo wir dich wirklich pur sehen konnten. was du gesagt hast, was du getan hast, Jesus. Und Herr, wir sind mehr fasziniert von dir als noch ein Jahr zuvor. Du bist so wunderbar, Herr. Und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Wir danken dir, dass du auferstanden bist. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein Gott, der uns erlöst hat. Ein Gott, der uns lieb hat. Ein Gott, der mit uns ist und für uns ist und bei uns ist. Alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis du wiederkommst und dann in alle Ewigkeit. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir wollen dich bekennen und annehmen und krönen als unseren Messias und Herr. Weil das bist du wirklich, der lebendige Gott. Und der Einzige, der es verdient, angebetet zu werden. So wollen wir das tun mit unserem Leben. Dich ehren. Dir nachfolgen. Deine Lehrlinge sein. Danke, Herr, dass du uns berufen hast und dass wir dich kennen dürfen.